Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hallo zusammen, hier ist der Popkultur-Wochentalk am Freitag. Meine Gesprächspartnerinnen heute sind Nadja Schehade, Soziologin, Bloggerin und Autorin, wohnt in Bielefeld und ist von dort aus zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Und hier bei mir im Studio Simone Dede-Ayivi. Sie macht Theater und produziert Texte aus schwarzer feministischer Perspektive. Willkommen.
Hallo.
Ja, wir haben uns heute ein paar klassische Sommerthemen rausgesucht. Wir schauen auf Feierkulturen anlässlich der EM, von Bratwurst und Bier über Autokorsus bis zum generell, ja, ich nenne es mal anarchomäßigen Einnehmen des öffentlichen Raumes, auch in Zügen der Deutschen Bahn gerne. Ja, und von da ist es dann nicht weit zur Musik- bzw. Festivalsaison mit all dem Spaß und den Konzerthighlights dieses Jahr, aber auch eben den Problemen, die einfach nicht verschwinden wollen. Sicherheit, Hygiene, das sind so Dauerbrenner. Was hat sich da in den letzten Jahren getan? Und wir schauen auf die Wohnungssuche in deutschen Großstädten. Die treibt mittlerweile bizarre Blüten, von der Nackt-WG bis zur Frage, ob ich erstmal einen deutsch klingenden Namen angebe, um überhaupt als Bewerber oder Bewerberin in Betracht zu kommen. Alles das in unserem eher lockeren Freitagstalk hier im Kompressor. Willkommen alle, die uns zuhören. Meine beiden Gäste heute im Popkultur-Wochentalk sind Theaterautorin Simone Dede-Ayivi und Bloggerin und Soziologin Nadja Schehade. Wie habt ihr beide diese EM-Feiern und die Feiernden bisher erlebt?
Ich war überrascht tatsächlich. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass das so gleich so losgeht und die Stimmung so gut ist und überall Leute auf der Straße sind. Ich dachte, ja, wie auch einige, glaube ich, vorher das auch so medial besprochen haben, so, ach, wer weiß, ob da jetzt nach dieser Pandemie und in der aktuellen weltpolitischen Lage oder so viel los ist und Spaß auf die Straßen kommt. Mhm. Und tatsächlich sehe ich das in Berlin hier aber ständig.
Mhm. Nadja?
Ja, ich wurde so ein bisschen überrannt tatsächlich auch von den ersten Spielen, als Deutschland gegen Schottland gespielt hat, vor, wann war das, 2 Wochen, 1,5 Wochen, saß ich im Zug von Italien nach Deutschland und musste in München umsteigen. Und das war natürlich abenteuerlich, weil das so die Umsteigezeit direkt nach dem Spiel war. Aber ich fand es irgendwie auch eine super spannende, lustige Begegnung mit den schottischen Fans, die natürlich die Züge, auch mein Zug, bevölkert haben.
Mit Schottenrücken.
Also auch nochmal, ja, die zugereisten Fans und auch das Spektakel dann immer im Fernsehen, ne, was dann da alles so zwischen den Mannschaften passiert, ja, an schlechten Dingen, aber auch an sehr vielen lustigen Dingen, Spaghettis durchbrechen und so zusammen tanzen, das finde ich natürlich nice.
Also ich, um das jetzt das Paket vollzumachen, spüre leider auch die Auswirkungen zum Beispiel auf den Verkehr. Also Berlin ist ein einziger Dauerinfarkt im Moment. Man kann es auch genießen. Also ich gehe zum Beispiel immer auf so ein Vereinsgelände in Berlin-Mitte, wo sich genau die Leute versammeln, die man sonst in diesem Bezirk überhaupt nie sieht. Also so echte Berliner von früher, wattendete Kicke mal und so, willst du eine Wurst und Pilsette und so. Also ist ein schöner Kontrast zu den gepiersten Fashion-Victims, die sonst halt eher in der Ecke unterwegs sind mit Laufbier zur nächsten Vernissage und so weiter. Genau, aber wenn wir uns jetzt so mit Formen des Feierns beschäftigen, eins fällt ja schon auf, dass sich so Autokorsos wirklich seit vielen Jahren etabliert haben, also wirklich nicht eben nur türkische Fans, sondern auch viele andere Gruppen, Ethnien, wie auch immer man das bezeichnen will, sich da versammeln. Hören wir mal rein. Also so kann sich das anhören, zum Beispiel am Berliner Kudamm, da ist alles dabei, also auch driften, Hinterreifen durchdrehen lassen, bis es raucht. Ja, und dann als finaler Exzess vielleicht noch Autobahnblockaden. Ja, abgesehen davon, dass es natürlich meistens illegal ist, die Polizei kommt damit Anzeigen eher kaum hinterher und so richtig interessiert das auch keinen. Also am Kudamm jedenfalls sind da alle Communities ziemlich spontan unterwegs. Wie nehmt ihr das wahr?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein Auto, ich mache Lärm, ist nicht was ich so zelebriere oder so. Ne?
Das hätte
ist
ich jetzt gedacht.
Nee, ist jetzt nicht so ganz mein Tee. Mhm. Aber du hast gleich schon gesagt, Mensch, das ist ja auch illegal und so. Was ich halt wirklich toll finde und deswegen, dass ich habe ein Auto und ich mache Lärm irgendwie durchgehen lasse, ist irgendwie dieser anarchische Geist, der dahinter steckt. Leute freuen sich und die wollen sie teilen, diese Freude mit anderen und deswegen gehen sie raus auf die Straße, setzen sich in ihr Auto und machen eine Show und machen Lärm. Da bin ich dabei nicht so richtig. Aber da habe ich nichts gegen und da freue ich mich, wenn ich sehe. Auto habe ich keins. Vielleicht müsste ich anders drüber nachdenken, ob ich mitmache, wenn ich eins hätte. Aber so steht es eh nicht zur Debatte.
Also dich stört es jetzt primär nicht.
Ja. Nee, mich stört es nicht, mich freut es irgendwie auch. Also ich Leute beim sich freuen zusehen, das hat ja was. Und Bilder von Freude und Jubel zu sehen. Und ja, jetzt freuen die sich über irgendwie Fußballergebnisse, andere Leute freuen sich eher über andere Dinge. Aber ich gönne einfach Menschen gerne ihre gute Laune. Und es gibt ja jetzt nicht so viel zu feiern für viele. Und dann finde ich es einfach gut, wenn Leute was finden, was sie feiern können und das dann auch im öffentlichen Raum machen.
Nadja, bist du schon mal ausgebremst worden?
Nein, ausgebremst nicht. Ich habe auch kein Auto. Das heißt, ich kann auch immer nur als unbeteiligte Nichtfahrerin quasi mir das Spektakel angucken. Aber ich muss auch sagen, ich mag so Autokorso-Geschichten tatsächlich auch gerne. Ich weiß, viele richten das auf, aber ich werde immer erinnert, oh, jetzt ist was Schönes passiert. Entweder ist irgendein Spiel gewonnen worden oder jemand hat geheiratet und das kann ich einfach nicht haten. Also da bin ich dann, ich freue mich dann im Moment oder freue mich darüber, dass ich an irgendein Ereignis erinnert werde, weil Fußball gucke ich jetzt auch nicht ganz stringent durch zum Beispiel. Ja, und da bin ich natürlich dabei und wir haben in Bielefeld natürlich auch voll die große türkische Community da freut man sich auch ein bisschen.
Vielleicht kann ich da so ganz bildungsbürgerlich auch noch mal was einwerfen, eine kleine Recherche. Also in Anatolien soll das früher tatsächlich üblich gewesen sein, als es noch keine Autos gab, dass die Braut dann eben vom Elternhaus abgeholt wurde, auf einem Pferd durchs Dorf geführt wurde und dieses Pferd sei dann immer wieder gestoppt worden, um ein Geschenk zu erpressen. Also gewissermaßen Wegelagerei mit Augenzwinkern. Also das ist quasi die ethnologische Forschung in diesem Zusammenhang. Heute passiert das natürlich jetzt ohne Geschenk. Aber weiter mit der Absicht, natürlich schon auch dich am Weiterkommen zu hindern, auch wenn man sich mitfreuen kann. Viele Leute freuen sich allerdings auch nicht mit. Also das sind Dinge, die sich offenbar weiterhalten und das ist natürlich auch interessant, dass es sich dann offenbar doch kulturell auch weiter verbreitet. Ne? Also auch wenn man jetzt annimmt, dass es meinetwegen aus Anatolien kommt von vor Jahrzehnten, aber dass das andere irgendwie übernehmen. Also ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, in Berlin am Kudamm sind durchaus russische Communities, Albaner und diverse andere auch mit Autokorsos unterwegs.
Ja, ich fand es ja richtig spannend. Ne? Wir haben ja auch gerade gesagt, irgendwie eigentlich ist es ja eine Ordnungswidrigkeit und so weiter. Aber dieser Begriff Autokorso, der steht irgendwie so für irgendwie Feiern und gerade, glaube ich, so für öffentliche Fußballfeierkultur, dass ja quasi mein Heimatverein im schönen Hessen als Eintracht Frankfurt 2022 den Europapokal nach Hause gebracht hat, gab es ja quasi als Teil der offiziellen Siegesfeier, also städtisch organisiert, einen sogenannten Autokorso. Das waren dann die Mannschaft und Team und Funktionäre, die vom Flughafen, nachdem sie gelandet sind, vom Frankfurter Flughafen zur eigentlichen Feierstätte zum Römerberg gefahren sind, in offenen Cabrios und von der Menge bejubelt wurden. Das heißt, Autokorso steht schon so richtig für was. Alle wissen, worum es geht.
Ja, dann schauen wir vielleicht nochmal ganz kurz auf die wirtschaftliche Seite. Auch das nicht uninteressant. Im Mai hieß es dann noch, das Gastgewerbe erwartet kaum positive Effekte durch die Fußball-EM und die vielen Feiernden. Jeweils rund 3/4 der befragten Betriebe gehen nicht von mehr Gästen oder höherem Umsatz durch das Turnier aus. Ein Großereignis wie die EM kann zum Teil auch Stammgeschäft verdrängen. Das sagt zumindest der DEHOGA-Präsident Zöllig. Nur an den 10 Spielorten selber, da rechnen dann doch einige Wirte und Hoteliers mit Extragewinnen. Also mich wundert das schon. Trinkt ihr etwa nicht mehr während der WM? Während der EM?
Nö. Tatsächlich nicht. Tatsächlich trinke ich nicht mehr. Aber es ist schon so, dass ich dann ja öfters mal draußen trinke oder schon auch noch in Kneipen gehe oder gerade, ne, wenn das WM-EM ist, diese Sommersituation draußen. Eigentlich würde ich jetzt sagen, aus der persönlichen Erfahrung, ja klar, Leute gehen raus, Fußball gucken. Mhm. Auf der anderen Seite kenne ich es natürlich auch, dass wenn in meiner Stammkneipe Spiele gezeigt werden und ich aber gerade keine Lust habe, das zu sehen, dann gucke ich da kurz rein und gehe weiter. Und deswegen diese Sache mit dem Stammpublikum, ne, die vielleicht eigentlich nicht kommen, um Fußball zu sehen, sondern sich einfach unterhalten wollen, das kann ich durchaus nachvollziehen.
Mhm. Nadja?
Also ja, mich überrascht das, was du auch da gerade gesagt hast, aber es wird ja so sein. Ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass das voll der Treiber ist und voll der Biergartenantreiber und zwar nicht nur in den Spielstätten, sondern auch so drumherum. Aber ja gut, so ist es dann halt, ne? Man wird immer wieder überrascht irgendwie auch vom Kapitalismus.
In der Tat, also ich muss sagen, bei den Preisen im Moment, die teilweise aufgerufen werden, überlege ich es mir selbst auch während der EM, ob man das eben macht oder ob man die Billigvariante mit dem Bier und von Weitem gucken oder so vorzieht. Ja, das ist auch die Frage. Vielleicht nochmal zu dieser Zugerfahrung. Also das ist ja wirklich nicht für jeden was, ne? So eine Fußball-Fan-Gruppe im Zug, in der Bahn. Also vielleicht nochmal, würdet ihr sagen, das sollte man so ungehemmt geschehen lassen? Oder muss man da nicht auch ein bisschen die Verantwortung wahrnehmen und Leute davor bewahren?
Also ich habe relativ viel Fußballfans im Zug Erfahrung, weil ich ja viel Zug fahre. Und wenn hier in Bielefeld gespielt wird, also nicht nur eben hier EM-Geschichten, sondern ganz normal die Fußballspiele der Saison so, dann ist es manchmal schon recht unangenehm im Zug. Also auch gerade wenn so die Hardcore-Ultra-Fans anreisen und dann noch den Bierkasten mit reinstellen und so, das kennt man ja wahrscheinlich schon. Und als ich jetzt das erste Mal mit so International-Fans gefahren bin, das fand ich überraschend entspannend. Ich dachte, ach guck mal, so geht das ja auch, weil klar, es hat schon so ein bisschen hier und da nach Alkohol gerochen im Zug, aber es war richtig friedlich und ich habe mich auch nicht unsicher gefühlt. Vielleicht waren es auch einfach die schottischen Fans, die so schnuffelig waren.
Die sollen ja total aber nett sein. Das ist ja, sagen ja wirklich alle. Ja,
ich kann das echt nur bestätigen, weil ich saß im Zug und dachte, scheiße, ich muss gleich in München umsteigen, um Gottes Willen, was erwartet mich da hoch? Und dann war das so eine super nette Fahrt und die meisten haben dann auch irgendwie sich leise, höflich unterhalten, damit die anderen schlafen konnten. Es war ja spät und ich war wirklich positiv überrascht.
Solange man nicht hinter den Rock guckt.
Ja,
das aber schade, dass sie nicht weiterkommen. Ne? Also Achtelfinale wird wohl nichts mehr für die Schotten.
Ja. Als Zugfahrer hätten sie es verdient.
Das ist doch gut festzustellen. Also jedenfalls genießen, sich in Massen bewegen, das kann man natürlich auch auf Musikfestivals und wie es da inzwischen so zugeht und woran es immer noch hapert, das besprechen wir gleich. Hier ist der Popkultur-Wochentalk mit Simon Dede-Ayivi und Nadja Chiadeh. Wir haben gerade über entfesselte Feierkultur im EM-Rausch gesprochen. Gleichzeitig hat ja auch die Festivalsaison begonnen und da gibt's ja sehr viel Schönes natürlich, aber auch viel nicht so Schönes, Stichwort Toiletten oder auch Sicherheit für Frauen. Nadja, du bist seit Jahren Festivalgängerin. Worauf freust du dich besonders in den nächsten Wochen und Monaten?
Ich bin in diesem Jahr tatsächlich auf abgespeckte Art und Weise unterwegs. Also ich selber freue mich auf das Vainstream Festival hier in Münster. Das ist so mein Leib- und Magen-Festival. Das ist so Coming Home. Da fühle ich mich safe. Aber ich habe natürlich auch andere Lieblinge und so ein paar, die jetzt demnächst stattfinden. Da ist einerseits natürlich die Fusion in Lerz ab dem 26.06. Bochum Total finde ich total klasse. Das gehört auch lustigerweise zu den zu den Festivals mit den meisten Besucherzahlen. 500.000 Besucher umsonst und draußen Anfang Juli. Und das größte Festival, das habe ich jetzt erst recherchiert und das wäre auf meiner Liste. Zu den größten Festivals der Welt gehört das Donauinselfest in Wien mit 2,5 Millionen Besuchern. Und das findet gerade dieses Wochenende statt.
Ja, muss man wollen, würde ich sagen.
Oh ja.
Oder? Bist du Festivalgängerin? Also, ja? Entschuldigung. Ich wollte fragen, ob du auch, Simon, genau. Ob du auch Festivalgängerin bist.
Ja, jetzt tatsächlich seit einer Weile nicht mehr so. Und ich vermisse es aber ein bisschen. Ich fand es sehr schön, dass wir über dieses Thema reden, weil ich mich halt schon frage, ne, wie ist das alles? Man fährt irgendwo hin, es ist die ganze Zeit irgendwie laut, man ist unter Menschen. Man hat auf jeden Fall Momente, die super schön sind und in denen man feiert und Musik hört und Spaß hat und gut interagiert. Aber ich erinnere mich auch ganz lange an Toilettenschlangen und Schlamm und Stress und Dreck und die Möglichkeit, nicht runterzukommen. Und man kommt danach so nach Hause und stinkt. Aber irgendwie fühlt es sich so gut an.
Ja, stinken kann auch schön sein, ja. Manche stehen ja besonders drauf. Nadja, ist das der Grund, warum du eher auf die kleineren Festivals jetzt gehst, oder?
Also ich fahre ja auch auf die großen, ich bin ja auch großer Wacken-Fan.
Aber dieses Jahr?
Dieses Jahr nicht, aber ansonsten vielleicht steht Wacken noch auf meiner Liste, also vielleicht schaffe ich es dorthin. Wieso treibt es mich immer wieder auf Festivals und auch auf so, ich sag mal, hygienisch prekäre Situationen, weil auch nach Corona ist nicht alles besser geworden auf den Festivals. Es ist halt so eine Parallelwelt, wo man einfach mal abtauchen kann und wo dann 3, 4, 5 Tage einfach mal andere Regeln gelten und man kann halt wirklich abschalten vom Alltag. Und es ist natürlich auch ganz oft, wenn man es eben mit dem Camping verbindet, halt tatsächlich auch so eine Naturerfahrung. Manche Festivals sind ja auch wirklich so eine Kombination aus, ich sage immer Camping, Wander und Musikurlaub und auch ein bisschen Dreck teilweise. Obwohl, ich finde so Duschsituationen und so, das hat sich ja alles mega gebessert und man kann ja jetzt auch Glamping machen, man kann sich irgendwie Zimmerchen mieten. Also ich sag mal, da ist ja für jeden Hygienelevel und für jeden Geldbeutel was dabei.
Aber nicht jeder
aber das Zelten hat was.
Aber nicht für jeden, oder?
Erster Eindruck so vom Campingplatz?
Asozial.
Warum ist das asozial?
Weil ich da keinen Bock drauf habe. Weil ich Campen einfach scheiße finde, darum.
Ja, solche Meinungen gibt es eben auch. Das war bei YouTube. ich stehe auch nicht drauf. Aber viele stehen eben doch drauf. Aber die Frage ist natürlich, ihr habt es ja beide angesprochen, muss das eigentlich sein, ja? Mit der Hygienesituation, vielleicht auch mit der schwierigen Sicherheitssituation. Nadja, du hast da über die Jahre beobachtet, dass sich was tun sollte, aber nicht viel tut, richtig?
Genau, ich bin Mitglied gewesen einer Female Festival Task Force. Das war so die feministische, feministische Versuch, mal zu gucken, wie ist es eigentlich so auf verschiedenen Festival Grounds, wie wohl fühlt man sich da, wie sicher fühlt man sich da, wie ist die Atmosphäre und vor allem, wie sicher ist man da als Frau unterwegs. Und ja, das ist tatsächlich ganz unterschiedlich und hängt eigentlich auch immer vom Veranstalter ab. Also ich kann mich erinnern an eher so gruselige Erlebnisse bei Rock im Park 2019, also angefangen vom Publikum bis zum Toilettengate, war irgendwie alles dabei und man hat sich nicht so richtig wohl gefühlt, weil da auch sehr viel rumgemackert wurde. Und dann bin ich aber auch mal gewesen auf dem Roskilde Festival in Dänemark und das ist halt wirklich sehr, sehr progressiv und fortschrittlich. Also da gibt es sogar Stehpinkelanlagen für Frauen. Also das hatte ich vorher auch noch nie gesehen.
Wie geht das?
Ja, und das sind so kleine Schneckeninseln, in die man so reinlaufen kann. Und dann kann man da quasi ganz entspannt so in der Hocke pinkeln, ohne dass einen jemand sieht. Und es war auch wirklich sehr gerecht. Also so, es gab ebenso viele von diesen Pinkellabyrinths für Frauen wie eben, ja.
Die wünsche ich mir für überall, ne? Nicht nur für Festivals.
Hey, Toilettengerechtigkeit ist wirklich ein Thema, das vor allem für Großveranstaltungen ja wirklich, oder ja, allein für den Theaterbesuch, ne? Wer schafft es in der Theaterpause noch rechtzeitig auf die Toilette und wer nicht? Das ist wirklich eine große Frage. Ich finde das super, da mehr rein zu investieren.
Ich finde Toilettengerechtigkeit auch ein super Wort, höre ich heute zum ersten Mal.
Ja, es kam gerade so aus. Es ist für alles eine Gerechtigkeit eigentlich. was ist deine Theorie oder eure Theorie? Warum ist das doch eher schleppend? Warum gelingt das nicht so richtig? Es ist eine rein organisatorische Frage, aber die Dänen haben es ja vorgemacht. Also was ist das Problem hierzulande?
Ich glaube, so meine erste These ist natürlich, dass das Festivals sich immer in erster Linie auch als Orte verstehen, also nicht als aktivistische Orte, sondern das sind Veranstaltungen, Großveranstaltungen ganz oft, wo eben auch Geld verdient werden muss. Und ich sage immer ganz oft, Dinge verändern sich, weil es einen Trend gibt oder einen Leidensdruck. Und solange beides noch nicht groß genug ist, ist dann auch meist die Veränderung irgendwie ist man noch nicht zu den Veränderungen bereit. Und man hätte ja jetzt denken können, auch so letztes Jahr die Rammstein-Diskussion und überhaupt, ne, irgendwie die Sicherheit von Fans und KonzertbesucherInnen und, dass das irgendwie so ein Ball ins Rollen bringt. Aber das ist noch nicht passiert. Also, und man sieht ja auch teilweise, wenn man sich bestimmte Festivals anguckt, auch sowas, was die Verteilung betrifft von männlichen Künstlern, weiblichen KünstlerInnen, dass da auch quasi immer noch das sehr unausgewogen ist und das wird ja auch seit Jahren kritisiert. Also wir haben noch nicht den großen Erdrutsch, der irgendwie dafür sorgt, dass Dinge zugänglicher werden. Und also noch nicht mal jetzt für Frauen, sondern auch zum Beispiel für Menschen mit Behinderung oder eben auch, das muss man ja auch sagen, Festivals, finde ich, sind sehr teuer und auch sehr teuer geworden. Mhm. Es ist, wie du schon sagtest, doch nicht was für jeden Geldbeutel.
Das wäre vielleicht auch noch ein Thema, was wir vielleicht auch noch kurz ansprechen können. Also ich muss sagen, das fällt mir in allen Bereichen auf. Ja, also gerade bei Konzerten ist es natürlich extrem, also bei Einzelkonzerten, gerade von Stars. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns sich leisten kann, zu Swift oder zu Olivia Rodrigo oder so zu gehen. Also ich würde es einfach nicht investieren wollen, weil einen Kredit dafür aufnehmen, nee. Wie ist es bei dir, Simon? Gehst du auf Konzerte überhaupt, oder?
Ja, ich komme ja eher ich gehe ohnehin eher auf kleine Konzerte, ne? In kleine Kiezläden und so. Deswegen so große Konzerte schon wirklich eine ganze Weile nicht mehr. Und generell ist es aber einfach schwierig, was es aktuell kostet, an was teilzunehmen. Ne? Ob das jetzt Kunst ist, die ich rezipieren will, ob ich auf ein Konzert gehen will, auf ein Festival oder auch so der normale Kinobesuch oder eben das Bier an der Fanmeile. Also rauszugehen und da mit anderen Menschen was zu machen und irgendwie auch was geboten zu bekommen, wird einfach immer teurer.
Nadja, weißt du, was das Donau-Festival kostet zum Beispiel? Ist das
Eintritt frei.
Ach,
ja, das mögen wir.
Das ist
also
ja.
Genau, das mögen wir. Ist eben mit, ich glaube hier letztmalig gezählt, 2,5 Millionen Besuchern das größte kostenfreie Festival der Welt.
Warum so viele kommen.
Ja.
Wunderbar. Ja, dann vielleicht ist das eine Empfehlung. Andererseits muss man natürlich die Reise dorthin in Kauf nehmen. Ist natürlich anders als Fusion, was deutlich näher ist. Ja, immer mehr Menschen, auch bei Festivals, bei Konzerten, bei EM-Feiern, immer mehr Menschen auf weniger Raum. Das führt manchmal zu Problemen. Das ist auch schön, das kann auch schön sein. Aber unter Umständen muss es auch zu mehr Kreativität führen, diese Probleme zu lösen. Und damit sind wir bei unserem letzten Thema heute, die verzweifelte Wohnungssuche in der Großstadt. Das beschäftigt uns gleich. Hier ist der Kompressor. Wohnungssuche in München, Hamburg, Frankfurt oder auch Berlin, das ist praktisch die Höchststrafe. Manche geben danach Jahren entnervt auf, andere ziehen in die letzte Klitsche für viel Geld am Stadtrand. Ja, und manche werden kreativ, wie zum Beispiel der Franzose Bastien Alibert, der seinen Berliner Wohnungsfrust in einem Computerspiel verarbeitet hat. Also das Soundbett dieses Spiels, Berlin Flat Quest heißt das Online-Browser-Game. Da kann man ja erstmal angeben, wer man eigentlich ist, also Studentin, Kreativer oder auch David Bowie. Oder ob man einen Vollzeitjob hat und besonders wichtig, ob man einen deutschen oder einen ausländisch klingenden Namen hat. Und meine beiden Gäste hier im Popkultur-Wochentalk haben ausländische Namen, das ist schon mal klar. Bloggerin und Soziologin Nadia Shehadeh und Theaterautorin Simone Dede Ayivi. Hallo nochmal, ihr beiden.
Hi.
Also ihr habt ja beide diese Berlin Flat Quest auch mal durchgespielt. Simone, was macht dieses Spiel mit dir?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist too close to home, zu nah an mir dran. Es hat mich tatsächlich, und ich weiß, man soll das Wort nicht leichtfertig benutzen, aber es hat mich tatsächlich, ich würde sagen, getriggert. Ich war irgendwann richtig durch. Ich komme auch gerade aus einer sehr strapazierenden, über Jahre dauernden Wohnungssuche. Drück mir die Daumen, dass sich das jetzt wirklich alles gelegt hat. Mhm. Aber ja, ich fand es witzig und stressig. Und das ist so ein bisschen, dass man so sich freut und lacht und dann einem aber auch das Lachen im Halse stecken bleibt, wenn man mal in Berlin nach einer Wohnung gesucht hat.
Und decken sich die Erfahrungen? Also mit dem Spiel?
Ja, sehr. Und man muss ja sagen, das ist ja auch fast schon so ein... Also Wohnungssuche in Berlin ist ja schon sowas wie so ein Genre. Und in dem Spiel, ich beginne, nachdem ich eben da meinen Charakter ausgewählt habe und dann mein Level, ich habe gleich mit Suche in Kreuzberg gestartet, was, glaube ich, so das Schwierigste ist. Das Erste, was man halt macht, ist Wohnungsbewerbungen losschießen. Also es gibt so einen kleinen Shooter und dann muss man eben die möglichst viele Bewerbungen rausschießen die ganze Zeit. Und selbstverständlich gehe ich sofort Game Over, weil ich auf zu viel Scam reingefallen bin. Und ich würde sagen, diese Erfahrungen, die sind schon gut da drinne verarbeitet und auch in den Momenten, wo es einfach manchmal langweilig oder frustig wird, also einfach als in diesem kleinen Gameplay, dass da ist, man so denkt, so, ja genau so fühlt sich das an.
Vielleicht muss man kurz erklären, Scam heißt Betrug und in dem Fall dann wären das, also zum Beispiel, dass man eine Anzahlung leistet und die nicht wiederkriegt oder solche, also wirklich Dinge, die real passieren, also viele Betrüger tummeln sich da auch unter den Wohnungsanbietern, dass zum Beispiel das Anzeigen kompletter Fake sind auch, ne, also und dann Vorabüberweisung gebeten wird etc.
Ja, um Geld zu klauen, um Daten auch zu klauen, ne? Erstmal irgendwie Personalausweis einscannen oder irgendwie so, damit man überhaupt zur Besichtigung eingeladen wird und da passieren ziemlich viele Sachen und Menschen, die ja Wohnung suchen und da geht es ja wirklich, das ist ja was sehr Existenzielles, ne? Die Frage, habe ich bald ein Dach über dem Kopf, kann ich meine Wohnsituation verbessern? Ja, auch so unter Stress sind und so unter Druck, dass ich das total nachvollziehbar finde, dass, also die sind quasi leicht zu kriegen, weil du siehst ja vor lauter verwirrenden Angeboten überhaupt nicht mehr so richtig, was jetzt seriös, was nicht. Wie weit gehen Leute? Wie weit muss ich gehen?
Nadja, du betrachtest das von ferne aus Bielefeld, wo ja, ich mir auch habe sagen lassen, dass es auch nicht einfach sei.
Ja, auch hier ist natürlich der Wohnungsmarkt angespannter und es dauert länger, etwas Schönes zu finden. Und ich bin in der sehr privilegierten Situation, dass ich schon sehr, sehr lange in meiner Wohnung wohne, also tatsächlich über 2 Jahrzehnte jetzt zur Miete. Das erschreckt mich aber manchmal auch, weil ich denke, krass, das ist jetzt so sehr mein Zuhause geworden oder es ist mein Zuhause und ich wohne hier schon so lange, aber es gehört mir ja nicht. Also eigentlich ist es ja technisch gesehen nur so ein geliehenes Zuhause und das finde ich halt immer wieder krass, aber ich bin froh, dass ich mich nicht der Wohnungssuche aussetzen muss. Ich habe das Spiel natürlich auch getestet. Ich fand's ganz cool und ganz retro, mochte den Sound. Das hat so Stranger Things Vibes und gleichzeitig aber auch ultra stressig. Also ich glaube, ich habe mein Spielcharakter hat auch direkt irgendwie mehrere 100 € oder 1.000 € auch verhunzt. Und ich so, hä, ich habe doch alles richtig gemacht. Und ich glaube, das ist genau das Gefühl, das man hat. Ne, man macht alles richtig da bei der Wohnungssuche in Berlin. Ja. Und trotzdem funktioniert es nicht.
Also da verbergen sich ja schon auch ein paar bittere Erkenntnisse, ne, hinter diesem ganzen Topos oder diesem ganzen dieser Story der Wohnungssuche. Der Spielerfinder Bastien Alibert selber hat gesagt, er erzähle damit eine Story über Ungleichheit, Zufall und Ungerechtigkeit und aber auch, und das finde ich auch interessant, über Kräfte, die größer sind als wir, die nämlich mitentscheiden, wo wir in der Stadt leben können, wenn wir denn überhaupt eine Wohnung finden. Und da hat er zum Beispiel als Beispiel gebracht, für Berlin jetzt in dem Fall auch wieder Elon Musk mit seiner Fabrik. Ja, und dann kommen, also hier Zitat aus dem Spiel, hochbezahlte Ingenieure überfluten den Markt, das heißt mehr Konkurrenz. Mhm. Dazu der Tipp, schau nach Wohnungen außerhalb des Rings, also des S-Bahn-Rings. Ich meine, auf diesen Tipp sind wahrscheinlich schon sehr viele gekommen. Jedenfalls, was ich sagen will, es ist natürlich auch geeignet, um kreativ zu werden, so bitter das in der Situation selber ist, aber es ist längst natürlich auch Thema vieler Bücher, vieler Theaterstücke und damit sind wir nochmal bei dir, Simone. Also du hast einige Stücke vorab auch genannt, vielleicht bevor du schilderst genau, welches oder, nein, Moment, du bist selber dabei, ein Stück zu schreiben über das Thema, richtig?
Ja, und zwar hat mich meine eigene Wohnungssuche so eingenommen, dass ich konnte ja irgendwann gar nicht mehr an was anderes denken. Man ist ja auch die ganze Zeit so in Alarmbereitschaft. Was, wenn ich jetzt einen Rückruf bekomme, wenn ich einen Besichtigungstermin habe? Man will nicht mehr in Urlaub fahren, weil man vielleicht einen Mietvertrag unterschreiben kann. Mhm. Und wenn man dann so da sitzt und so überlegt, so, okay, ich habe noch einen Beruf, ich bin Theatermacherin. Mhm. Was sind denn die großen Themen? Was sind die Ideen? Was mache ich denn als nächstes? Naja, da habe ich halt gedacht, ich mache was über Wohnungssuche. Mhm. Und es ging aber nicht nur mir so, sondern ich meinte das ja schon eingangs, Berliner Wohnungssituation, Wohnungsmarkt, Stadtentwicklung ist fast schon sowas wie ein eigenes Genre in den Künsten geworden. Es gab am Theater einfach sehr viele Arbeiten in den letzten Jahren und die kommen auch natürlich aus der in Berlin sehr starken Mieterin- und Protestbewegung.
Mhm. Hören wir mal in eins rein, nämlich vom Peng-Kollektiv.
Hallo? Ich hoffe, dass Sie vielleicht manchmal ein schlechtes Gewissen haben, dass Sie Ihre Eltern benutzt haben, um Eigenbedarf für unsere Wohnung vorzutäuschen. Sie haben uns belogen und unter Druck gesetzt, um uns aus unserer Wohnung zu jagen. Wir haben die Wohnung einige Monate später auf Immobilien-Scout gefunden. Der Preis hatte sich mehr als verdoppelt.
Also das aus Haunted Landlord, die Rückkehr der Entmieteten vom Peng-Kollektiv. Mhm. Was ist das für ein Stück, Simon?
Ja, das ist eine Theaterarbeit oder eine künstlerische Arbeit vom Peng-Kollektiv. Und die haben quasi Geschichten gesammelt von Menschen, die entmietet, also aus ihren Wohnungen rausgeschmissen wurden. Das passiert ja teilweise mit gerade noch legalen, aber auch illegalen Mitteln. Leute werden richtig unter Druck gesetzt, dass sie die Wohnung verlassen. Hier in dem Beispiel, das wir gerade gehört haben, ging es offensichtlich um einen vorgetäuschten Eigenbedarf, was ja dann eine Kündigung so möglich macht und sehr häufig ist. Genau. Und die haben tatsächlich einen Bot programmiert, der dann bei Vermietern, Wohnungsfirmen und angerufen hat und denen regelmäßig die Geschichten ihrer Opfer quasi, der Entmieteten, aufs Band gesprochen hat oder in die Ohren.
Das ist spannend. Es gibt noch andere Arbeiten, ne? Also Oratorium von Shishi Pop etwa. Und vielleicht, damit wir das nochmal klarkriegen, also ein eigenes Genre ist das, die Wohnsituation in Berlin?
Ich würde sagen, inzwischen ja, weil ich gehe irgendwie auf einen Poetry Slam oder so Kneipen-Stand-Up-Comedy und es geht immer um die Absurditäten der Wohnungssuche. Irgendwer, der auf dieser Bühne sitzt, wird zu einem Vorstellungsgespräch in einer WG kommen als Pointe oder erzählen, wie die 3000. Wohnungsbewerbung rausgeschickt wurde. Und auch im Theater gibt es einfach wirklich große Projekte dazu, da gab es in den letzten Jahren.
Es ist ja ein bisschen seltsam, dass das so Berlin-zentriert ist, denn ich würde mal behaupten, dass in München also dieses Problem schon viel älter ist, ja, und die Wohnungsnot dort mindestens so groß ist, weil sich einfach die meisten Leute das gar nicht leisten können. Die ziehen dann eben in den Speckgürtel, also kenne ich aus meiner eigenen Verwandtschaft. dass das dann auch in Kauf genommen wird. Ne? Aber in Berlin weiß ich nicht warum, aber wahrscheinlich hat man doch mehr das Gefühl, das gehört hier noch zur Stadt oder zur Gerechtigkeit, dass man irgendwie innerhalb des S-Bahn-Rings wohnt, oder?
Ja, ich glaube, dass man das hat. Und ich glaube, dass ganz viele, die oder mich eingeschlossen, ich hätte in Frankfurt, also ich komme aus dem Frankfurter Raum und für mich war total klar, dass ich nie in Frankfurt wohnen kann. Aber ich bin Künstlerin, ich bin auf die Großstadt angewiesen und ich bin nach Berlin gegangen. Das heißt, ganz viele dieser KünstlerInnen oder Leute aus dem Tech, Kreative, die jetzt diese Projekte dazu machen, die sind in Berlin gelandet, weil es eben eine Großstadt war, in der man seine Arbeit machen konnte und in der man sich das Wohnen eigentlich noch leisten konnte. Und das ist einfach was, was in den letzten Jahren immer, also das verschwindet. Und gleichzeitig gibt es dieses komische Gefühl unter KünstlerInnen, auch vielleicht irgendwie mitverantwortlich zu sein. Denn wenn wir uns so Gentrifizierungsprozesse angucken, dann werden eben Stadtviertel oft durch Kunst- und Kulturangebote und dadurch, dass Künstlerinnen eingeladen werden, da was zu machen, aufgewertet und somit teurer. Damit beginnt Verdrängung. Und dann kann man natürlich klar sagen, hey, es geht um internationale Immobilienkonzerne, die hier die Preise hochtreiben und nicht um irgendwie eine 20-jährige Kunststudentin mit ihrer Leinwand und ihrer Gitarre. Aber trotzdem gibt es dieses Gefühl, dass einem natürlich auch dass man daran beteiligt ist. Und irgendwie ist man es auch. Man ist so verworren da drin. Das ist zum Beispiel was die Arbeit von Shishi Pop auch sehr gut erzählt.
Nadja, wie hältst du es in Bielefeld aus an der Hinsicht? Oder bist du da eben auch schon die Avantgarde, die Vorreiterin?
Hassliebe. Nein, also ich liebe Bielefeld, aber natürlich fällt mir auch ab und zu die Decke auf den Kopf. Aber ich bin hier aus sehr guten Gründen. Aber ich habe auch wirklich vor allem seit Corona so Phasen gehabt, wo ich dachte, boah, ich muss mich nochmal irgendwie hier neu anfreunden mit dieser Stadt oder nochmal irgendwie was anderes vielleicht ausprobieren, was ich glücklicherweise aber nicht gemacht habe. Ich habe aber so Strategien gehabt. Ich habe zum Beispiel vor einer Weile ein Buch gelesen und zwar heißt das This is Where You Belong, Finding Home Wherever You Are von Melody Warnick und da geht es eben darum, wie kann man da, wo man gerade ist, sich irgendwie heimisch fühlen und dann geht es auch noch so um Zahlen, Daten, Fakten, also sie schreibt darüber oder hat untersucht, wie oft so der Durchschnittsamerikaner umzieht in seinem Leben, irgendwie 11,7 Mal, warum manche Leute ständig umziehen, immer auf der Suche sind, was für äußere Rahmenbedingungen dazu natürlich auch irgendwie verleiten oder zwingen und warum manche Leute in irgendeinem Kaff wohnen, das aus drei Häusern besteht und an der Schnellstraße ist und das als ihre Heimat bezeichnen. Das fand ich ein super spannendes Buch und das hat mir auch nochmal so ein bisschen irgendwie klar gemacht, warum ich in Bielefeld wohne und warum ich hier eben quasi auch so lange bin und auch tatsächlich so verwurzelt bin und irgendwie keinen Drang habe, woanders hinzugehen. Und das sind natürlich einerseits so natürlich auch so Community und soziale Nahfeldgeschichten, aber auch so Sicherheitsaspekte, also nicht nur Wohnsicherheit, sondern auch generell, ich kann hier überall irgendwie nachts mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren und fühle mich irgendwie wohl und kenne natürlich hier auch alles. Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen einengt, aber ich bin ziemlich viel unterwegs. Ja, und deswegen weiß ich auch umso mehr zu schätzen, welches Privileg ich habe, dass ich mich zumindest im Moment nicht mit solchen Geschichten wie Wohnungssuche, Eigenbedarf und so weiter hier beschäftigen muss.
Ich denke, es hat aber auf jeden Fall auch was mit der Lebensphase natürlich zu tun, ne? Also ob man eben halt noch so jung ist, dass man total offen ist und 100% was erleben will und dann reicht möglicherweise Bielefeld nicht und wenn man eben schon sehr, sehr viel erlebt hat, dann sehnt man sich auch ein bisschen nach Ruhe, das ist natürlich völlig klar. Ich mache mir manchmal ein bisschen Sorgen, wenn ich jetzt in sozialen Netzwerken Anzeige oder Menschen sehe, die nach Wohnungen suchen und wirklich mit allen Mitteln da reingehen, ja, also bis hin, dass es fast an Prostitution grenzt, also wirklich Fotos mit sehr tiefen Ausschnitten und kurzen Röcken und so weiter mit der Notiz, ich suche übrigens ein Zimmer oder eine WG und so und dann die entsprechenden Kommentare dazu. Also dann macht mir das klar, bis zu welcher Schmerzgrenze teilweise die Leute gehen. Ja? Also das nur am Rande. Ja.
Ja, als wir vor einigen Jahren Mitbewohnerin für unsere WG gesucht haben, ich war ganz, da hatte ich lange keine Wohnungssuche mehr erlebt und war tatsächlich ganz irritiert und auch ein bisschen traurig, dass Leute wirklich mit so richtigen Bewerbungsmappen kamen, mit Fotos und Lebensläufen und den besten Rezepten, die sie in die WG-Küche mitbringen und so weiter. Und man wirklich merkt so, wow, es ist einfach richtig, es ist eine ständige Anbiederung und ein ständiger Druck, den man ausgesetzt ist. Ich muss sagen, ich habe auch Social Media Posts gemacht bei meiner Wohnungssuche, auf die ich nicht stolz bin. Also ich war angezogen, aber trotzdem ist es so, dass diese Form von rausschreien, dass man Hilfe braucht und immer wieder denken, kann ich jetzt noch mal was sagen? Wissen jetzt nicht alle Bescheid? Doch, ich sag noch mal was, weil vielleicht liest es jetzt jemand, der letzte Woche noch keine Idee hatte. Und deswegen ist das Thema überall präsent. Berlin ist eine Mieterstadt, ne? Über 84% der Berlinerinnen wohnen in Mietwohnungen. Und ich würde sagen, dass das auch ein Grund ist, warum die Theater das Thema auch aufgreifen. Also nicht nur die Künstlerinnen, die Kunst dazu machen wollen, sondern ja auch die Theater, die sagen, ja, das ist ein Thema, das die Stadt angeht und dann die Räume dafür bieten.
Und vor allen Dingen an der Situation wird sich so schnell auch nichts ändern, denn Eigentum ist bekanntlich fast unmöglich und utopisch geworden, zumindest im Moment in den Großstädten. Also Wohnungsnot will keiner, aber sie macht unter Umständen eben auch kreativ, wie wir gehört haben. Außerdem haben wir auf die Popmusikfestival-Saison geschaut und die Dauerprobleme dabei und auf die Feierkultur. Unser Popkultur-Wochentalk ist jetzt leider schon am Ende. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächsgästen Simon Deda-Adivi und Nadja Scherdi. Herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
Danke. Ciao.
Danke. Tschüss.